Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode zum Pulscheck DL. Wir schauen aufs Viertelfinale zurück und blicken natürlich voraus aufs Halbfinale und heute wieder in klassischer Besetzung. Ich sage Hallo an Markus und an Stefan. Grüße euch.
Servus.
Hallo.
Ja, ihr beiden, schön, dass die DL, also zumindest jetzt zum Halbfinalstart, sich nach unseren Release-Datum ein bisschen gerichtet hat. Das war ja sowohl beim Viertelfinale als auch jetzt bei der DL2, beim Viertelfinale jetzt auch nicht so. Ja, ihr zwei, wir wollen heute über das Viertelfinale sprechen, schauen uns die einzelnen Serien an und dann blicken wir natürlich voraus aufs heute beginnende Halbfinale. Und ja, erstmal Einstiegsfrage an euch, wenn ihr euch die Viertelfinalpartien so bisher angeschaut habt. Wie seid ihr denn zufrieden mit der Spannung in der Penny DL? Gibt es irgendwas schon mal vorab, was ihr anmerken möchtet?
Also ich finde, es waren Begegnungen dabei, die ich spannender empfand, als ich sie vorher eingeschätzt hätte. Und gleichzeitig aber eben auch einen Sweep, was ich auch immer ganz spannend finde, wer sich an die Tipps von mir im letzten Jahr erinnert. Da bin ich ja großer Fan von Sweeps. Von dem her war für mich schon mal alles dabei.
Ja, ja, schließe ich mich
nur
an.
Nicken.
Ich hätte mir eine Serie spannender zumindest vorgestellt. Eine Spiel 7 Serie wäre schon cool gewesen. So fand ich zumindest, auch wenn zweimal Spiel 6 dabei war, war die Tendenz relativ früh klar. Und erwarten wir in den Halbfinals umso mehr Spannung.
Ja, da reden wir dann nachher drüber. Wir schauen auf die erste Begegnung. Kölner Haie gegen die Schwenninger Wild Wings. Köln als Erster in der Hauptrunde mit 116 Punkten ins Viertelfinale gestartet gegen Schwenningen. Neunter sind Pre-Playoffs aus der ersten Playoff-Runde raus mit 72 Punkten, wie ihr das kennt von uns, der Spielfilm. Und der ist da relativ schnell erzählt. Sweep Köln. Wir schauen aber jetzt erstmal auf Schwenningen und da die Frage, was habt ihr von Schwenningen vor dieser Serie erwartet, Stefan?
Ja, nicht so viel. Also im Prinzip auch das, was es geworden ist. Es waren enge Spiele, ergebnistechnisch, aber ich fand, die Kölner Haie waren schon klar qualitativ vorne. Und ja, zu Hause war Schwenningen immer ein Stück stärker und für mich ein Stück näher dran. Das ist halt einfach die Heimvorteil der Fans und des Eises zusammen. Aber ich denke doch, dass die Kölner hier einfach gezeigt haben, dass sie zu Recht an Position 1 in der Hauptrunde abgeschlossen haben. Und sie haben kein Unterzahltor gefangen. Haben auch generell in dem zweiten Drittel kein einziges Gegentor gefangen. Das ist schon überragend.
Markus, wie hast du Schwenningen vorab gesehen? Jetzt hat Stefan vor allem über Köln gesprochen, aber wir wollen natürlich erstmal über die Schwenninger Wild Wings sprechen. Ist das ein Team, wo du gesagt hast, rechnest dir schon ein bisschen Chancen aus gegen Köln?
Mir geht es ja ähnlich wie Stefan. Ich habe tatsächlich für Schwenningen gar nichts oder hatte kein Empfinden, dass die da irgendwas reißen könnten, weil Köln einfach viel zu stark und dominant war. Und ich fand auch, dass die Serie gegen Wolfsburg schon gezeigt hat, dass Schwenningen ja da auf keinen Fall mithalten werden kann. Da war nichts drin. Und egal, auch ob Schwenningen oder Wolfsburg, wenn die weitergekommen wären, glaube ich, wäre das ein ähnliches Ergebnis gewesen. Köln ist für mich da die Übermacht und von dem her ist es genauso gekommen, wie viele, glaube ich, vermutet haben.
Mhm. Waren aber doch, wenn man jetzt so ein bisschen auch auf die Ergebnisse blickt, schon auch knappe Spiele. Gab es denn aber trotzdem bei euch irgendwann so den Punkt, wo ihr gedacht habt, ja, Schwenningen, ja, Vielleicht geht da noch was. Also wie gesagt, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, so klar sieht es ja zumindest auf dem Papier nicht aus.
Ja, nee, definitiv. Also vor allem, sorry, vor allem beim ersten Spiel, es ist ja nur 0-1 ausgegangen, dann dachte ich, okay, da können für Schwenningen vielleicht ja doch mehr drin sein, als man dachte. Aber dann zweimal mit den 4-2-Siegen, da war es dann eigentlich auch gelaufen. Wobei es ja im letzten Spiel nochmal spannender wurde und das Ganze erst in der Overtime entschieden wurde. Ich glaube, 103. Minute, 104. Minute. Von dem her, da wäre ja vielleicht dann doch nochmal der kleine Comeback-Gedanke da gewesen. Aber die Haie haben es dann ja solide zu Ende gebracht.
Ja, geht mir ähnlich. Also wir hatten ja gesagt, wenn, dann haben sie eine Chance, weil sie im Fluss sind und die Haie quasi aus dem Stand wegspielen. Da waren sie am nächsten dran. Das Blöde für Schwenningen war, glaube ich, wirklich, dass ihre einzigen beiden Mittel eigentlich die Haie halt wirklich eigentlich deren Stärken ist. Also sie haben eine sehr gute Offensive, Schwenningen. Da kann aber Köln vor allem auch speedtechnisch, weil sie echt starke Schlittschuhläufer hinten drin haben, gut mithalten. Und dann sagst du, okay, bist du unterlegen, musst du halt härter spielen und vielleicht auch an der Grenze und die ein oder andere Strafe mehr nehmen. Ist aber halt gegen Köln echt eine schlechte Idee bei dem Überzahl. Auch wenn sie jetzt in der Serie nicht so stark waren mit 16,7%. Sie hatten auch nicht wirklich viele Möglichkeiten. Es waren, glaube ich, immer so 3-4 Situationen pro Spiel. Teilweise sind auch dann beide gleichzeitig gegangen. Dann gab es gar keine Überzahl. Von daher, naja, schwierig.
Kann man sagen, Köln macht da weiter oder haben da weitergemacht, wo sie in der Hauptrunde jetzt in der guten Phase aufgehört haben?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich da auch vor allem der Goalie natürlich vorne dran, der macht da weiter, wo er aufgehört hat. 95,45 Fangquote, ein Gegentor im Schnitt ist natürlich Wahnsinn. Und was weiterhin auffällt, finde ich, ist die Scorer-Verteilung. Also dass es eben nicht 2-3 Leute gibt, die die Punkte nach Hause fahren, sondern dass es unfassbar gut verteilt ist. Also es gab, ich glaube, ich habe vorhin reingeschaut, keinen Spieler über 3 Punkte. Von dem her, die spielen alle schön zusammen, es läuft in allen Reihen. Ja, die spielen genau das weiter, was sie in der Hauptrunde schon gezeigt haben.
Ja, ich schließe mich beim Markus an. Also Köln ist einfach in der Tiefe so für Schwenningen nicht zu knacken. Und das wird jetzt im Halbfinale interessanter. Wie gesagt, das ist die. Also ich habe einfach vor der Serie, und das ist mir bei den Spielen auch aufgefallen, keinerlei Werkzeug gesehen bei Schwenningen, das irgendwo hätte greifen können. Es soll jetzt nicht kleinreden, aber es ist halt, sie sind aus den Pre-Playoffs gekommen und auch da am Ende eher gegen die 10, gegen die 11 gekämpft als gegen die 6. Und Köln ist mit Abstand Erster geworden. Ich meine, da brauchen wir, glaube ich, keine unnötige Spannung irgendwie aufbauen. Das war so zu erwarten. Alles andere wäre einfach eine Riesenüberraschung gewesen und deswegen kein Disrespekt an Schwenningen, sondern einfach Respekt für Köln hier.
Was macht denn genau die Kölner Haie so stark dieses Jahr? Also wir haben natürlich über die Goalies oder den Goalie schlechthin schon gesprochen in Köln. Eine gute Abwehr, aber wo seht ihr da vor allem die Stärke der Kölner, die sie ja dann auch, wie gesagt, aus der Hauptrunde in die Playoffs transferiert haben, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist?
Naja, also wie gesagt, Juvonen ist einfach outstanding, kann man sagen. Gute Torhüter, da haben andere, ne? Mannschaften auch. Ja, natürlich. Ich meine, es gab schon gute Griffe immer wieder, aber dass jemand so einschlägt, das muss ich mich irgendwie lang zurückerinnern. Und dann geht man halt in die Verteidigung, da redet man gerne sofort über Kaski, der einfach einen wahnsinnigen offensiven Output hat, oder Vitas Mäki, der einfach wahnsinnig defensiv steht, aber für mich hier mit Abstand bester Verteidiger ist Kämmerlinen, der sowohl vorne als auch hinten gut macht. Und dann hast du halt mit Kaski, Austin eine Reihe, die sehr gut auf den Schlittschuhen ist, sehr viel Offensiv-Output hat, aber auch mit Austin einen Frame hinten drin hat, die so einen Spieler wie Karacun auch mal dagegen halten kann. In der dritten Reihe, wenn man da einfach reinschaut, da steht man dann mit Müller und Senhen, und Müller zeigt einfach immer wieder, dass er gut ist. Also ja, klar ist er viel langsamer geworden und er ist auch wesentlich weniger aggressiv, liegt sicher auch daran, dass er halt nicht mehr so rankommt, aber er steht halt richtig und er macht keine Fehler. Senhen ist schnell genug, ich finde ihn jetzt kein Speedster, aber er ist deutlich schneller als der Schnitt der Verteidiger, würde ich sagen. Und dann kann man halt hinten immer noch schauen, mit Glötzl hat man in der vierten Reihe immer noch einen, der da nicht so weit abfällt. Hätte auch noch Sten Fischer in der Hinterhand, der da genauso mitspielen kann. Also in der Verteidigung sind sie wahnsinnig tief besetzt. Für mich sind das zwei erste und eine zweite Reihe. Und dann im Sturm, da hat man jetzt schon gesehen, dass die erste Reihe nicht so gebissen hat. Also McLeod ist für mich teilweise untergetaucht. Ist auch, wenn es man so betiteln will, wenn einer sein soll, dann ist er für mich die Enttäuschung der Playoffs bisher bei den Haien. Auch Russell und Schnarr kamen nicht so zum Zug. Sie haben sehr gute Spiele gemacht. Aber sie kamen nicht so zum Abschluss oder zum Erfolg wie in der Hauptrunde. Dagegen haben es halt die zweite und die dritte Reihe enorm stark gemacht. Nidens, sehr gut gespielt. Das letzte Spiel ist er für mich ein bisschen abgefallen. Das war jetzt nicht so stark, aber er hat für mich, für sein Alter, der ist jetzt, glaube ich, er ist noch U23, spielt er ganz stark seit der Olympiapause. Und dann hast du halt Türwinnen, Kamera, da weißt du, also Türwinnen zumindest weißt du, was du kriegst. Kamera hat gut gespielt. Aubry, Bock, Tomi haben richtig stark gespielt, eine richtige Energy-Line und auch abschlussstark. Und dann kommst du halt hinten raus. Da fehlt es ihnen für mich ein bisschen zur Top-Mannschaft, aber eben gegen Schwenningen reicht es dann auch. Und da bin ich jetzt auch gespannt eben, wie es im Halbfinale aussieht, weil die vierte Reihe fällt für mich sehr deutlich ab, auch wenn Dominik Uhr noch drin ist, aber der auch nicht so zum Zuge kam, finde ich, in den Playoffs, wie man es von ihm gewohnt ist, und Van Carlson, Münzenberger, naja, also da ist für mich noch ein bisschen Nachholbedarf, sozusagen für nächstes Jahr, wenn man schon mal sehen will.
Zum Abschluss der Serie nochmal kurz auf Schwenningen geblickt. Die Saison der Wild Wings. Markus, wie ist so deine Einschätzung? Kann man da zufrieden sein?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele nicht so wahnsinnig zufrieden sein werden, weil man sich doch ein bisschen mehr erhofft hat, gerade von der Hauptrundenplatzierung eher in Richtung 6 zu gehen oder ja zumindest 7. Und damit zu spielen, aber wie Stefan vorhin schon gesagt hat, es ging ja eigentlich viel mehr dagegen, gegen die Panther und so weiter, den Platz 10 zu halten und zu verteidigen. Von dem her, ja, ich glaube, es war eine okaye Saison für alle. Man kann sagen, ja, das passt, wir sind trotzdem in den Playoffs gewesen, trotz schwachen Phasen, und jetzt ist man halt gegen den Hauptrundenmeister rausgefallen, mein Gott. Also da wird sich jetzt auch niemand für schämen. Von dem her, es hätte vielleicht kein Sweep sein müssen, aber insgesamt wird man sagen, okay, keine gute Saison, aber auch keine wahnsinnig schlechte.
Ja, gehe ich mit. In den Playoffs muss man sich nichts vorwerfen lassen. Sie haben gekämpft, sie waren nah dran, es hat halt eben nicht gereicht. Ich glaube, so vom Anspruch her wäre man schon gern vielleicht noch ein bis zwei Plätze weiter vorne in der Hauptrunde. Man muss mal schauen. Marshall hört auf, Larkin hört auf. Mal schauen, was man da alles nachbekommt. Ist nicht ganz einfach. Also für mich ist Schwenningen so ein bisschen am Scheideweg gerade. Das ist, die Spieler, die normal gut abliefern, waren dieses Jahr zu inkonstant. Ich denke jetzt da gerade an Plätzer, Bessen, Höflin. Feist war lange verletzt, aber ja, da müsste halt mehr kommen. Also der deutsche Sektor war für mich ein bisschen unterrepräsentiert. Hungerecker, Karatschun, super. Darum sollte man irgendwo aufbauen. Aber auch Swartz ist für mich irgendwo, ist ein Rollenspieler. Weber, weiß nicht, also, ach nee, Weber hört, glaube ich, auch. Bin ich mir jetzt nicht sicher, bevor ich was Falsches sage. Aber man hat da schon Potenzial oder vielleicht sogar Bedarf, richtig umzubauen. Gettinger, habe ich heute gelesen, ist raus. Ob man die Spieler bekommt, dass der Umbruch gleich so klappt, wage ich zu bezweifeln. Da bin ich sehr gespannt. Wird ein sehr, sehr schwieriger Sommer für die Wild Wings, glaube ich.
Ja, komplette Einigkeit bei euch. Werden wir sehen, ob das jetzt bei der nächsten Serie, die wir besprechen, auch sich so hält. Wir schauen auf die Serie Adler Mannheim gegen Fishtown Pinguins Bremerhaven, Platz 2. Die Adler mit 103 Punkten gegen Bremerhaven, siebter, 83 Punkte. Und da auch der Spielfilm für euch. Mannheim nach 3 Spielen, 3-0 vorne. Dann klarer Win für Bremerhaven zu Hause mit 6-1. Mannheim macht dann die Serie zu Hause zu. Ja, Mannheim 4-1. Ist es vielleicht tatsächlich auch so, dass sich das Ergebnis ein bisschen klarer liest, als es dann im Endeffekt auch war?
Ja, für mich auf jeden Fall. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass Mannheim die Serie holen wird. Aber ich finde, innerhalb der Spiele hat man schon auch gesehen, dass es teilweise einfach das Momentum war oder glückliche Phasen, sage ich mal, dass die Dinge halt eher reinfallen als bei Bremerhaven. Und dass irgendwie das Gesamtding dann halt einfach besser funktioniert hat. Also ich finde insbesondere im letzten Spiel hat man das gesehen, dass Bremerhaven im Prinzip noch führt und so in den letzten 10 Minuten schafft es Mannheim da einfach abgezockter zu sein und das Spiel dann noch zu drehen und die Serie zu gewinnen. Also irgendwie, ja, liest sich's relativ deutlich, wie du schon gesagt hast, aber so deutlich war es eben auch nicht, auch weil ich fand, dass Franz Reb nicht seine Topleistung abgerufen hat. Er hat das Glück, eine gute Verteidigung vor sich stehen zu haben, die sehr viel mit ausgebügelt haben. Aber bei ihm finde ich eben zum Beispiel, er hat schon deutlich stärkere Phasen gehabt. Daher wäre für Bremerhaven schon durchaus mehr drin gewesen.
Ja, Mannheim spielt es dieses Jahr sehr, sehr schlau, finde ich. Sie spielen viel disziplinierter als letztes Jahr. Sie sind deutlich tiefer auch im Sturm besetzt als letztes Jahr. Und auch da, sie sind für mich, um es jetzt vorn wegzunehmen, auch für mich der Top-Favorit auf die Meisterschaft. Und das auch schon vor den Playoffs. Ich weiß nicht, ob ich das in der Viertelfinalvorschau auch schon gesagt habe. Ich glaube wahrscheinlich, sie waren auf der Torhüterposition etwas wackelig. Da hätte ich tatsächlich vielleicht im letzten Spiel sogar Mattsson erwartet. Gut, da weiß man nicht, wie seine Verletzung ausschaut. Er war, glaube ich, auf der Bank, aber ich weiß nicht, ob er da 100% fit ist und ob man das da mit ihm schon gehen würde. Ja, schwierig. Sonst, ja, es ist eigentlich, die Spieler scheinen, von denen man es erwartet hat, und vor allem Bennett dazu. Und da sieht man, wie tief die im Adler besetzt sind. Man kann eigentlich nicht sagen, es ist die vierte Reihe oder es ist die erste Reihe. Man hat Proske und Heim aufgeteilt, also so diese klassische Young Gun-Reihe, die es in vielen Mannschaften gibt, haben sie nicht. Und es tut beiden auch sichtlich gut. Heim spielt mit Esposito und Plachter meistens, glaube ich. Zumindest nach Aufstellung. Ich habe nicht jedes Spiel voll gesehen. Proske ist besser integriert als die letzten Jahre, glaube ich. Ja, ich denke für Bremerhaven, um es da wieder umzudrehen, sie hätten ein wahnsinnig starkes Goaltending benötigt. Auch war ja eigentlich zu erwarten mit Gutlewskis. war nicht der Fall. Er konnte die Form aus den Pre-Playoffs nicht mitnehmen, meiner Meinung nach. Und Hungerecker hat auch sein Spiel gekriegt. Also das sagt schon was aus für Bremerhaven. Also 3 Spiele für Hungerecker in den Playoffs hätte ich nicht gedacht. Mhm. Hungerecker hat es wiederum sehr gut gemacht, war vielleicht ein bisschen unglücklich manchmal, aber an ihm lag es da für mich nicht. Am Ende, ich war nicht so ganz happy bei den Teilen, die ich gesehen habe, mit der Chancenverteilung. Mit der Strafenverteilung. Da waren teilweise relative Softcalls dabei. Aber gut, es war eine hart geführte Serie, es war eine Playoff-Serie. Mannheim hat das gemacht, was sie können. Sie haben den Körper, sie haben die Härte. Bremerhaven hat versucht, dagegen zu halten. Ich denke, mit 6 Spielen war Bremerhaven gut dabei. Es war auch da, ich glaube, ich hatte das eben auch in der Viertelfinalanalyse gesagt, Mannheim hat halt oft das Problem, dass sie so ein bisschen aus dem System fallen oder sich provozieren lassen und dann nicht da weiterspielen. Es gab eben dieses eine Spiel mit vielen Strafen, das hat Mannheim dann auch klar verloren. Ich glaube, das hat ihnen dann auch gleich gezeigt, dass sie damit aufhören müssen. Und damit ist eigentlich der Spielfilm für mich relativ klar da schon.
Auf Bremerhaven schauen, wir sagen ja das ja auch immer, sehr defensiv spielendes Team. Markus, warum hat das gegen Mannheim einfach nicht geklappt?
So wie Stefan auch schon gesagt hat, weil die Offensive einfach unfassbar gut besetzt ist und die allermeisten es geschafft haben zu strahlen, beziehungsweise ihre Form weiter zu halten. Also egal, ob das ein Schütz ist oder wer auch immer. Ich meine, da sind mehrere Spiele dabei, die 5 Punkte gemacht haben jetzt in den paar Partien. Auch Martinin wieder, der als Verteidiger sogar die interne Scorerliste anführt und 4 Buden gemacht hat. Also es funktioniert einfach hervorragend vorne drin. Und das ist für mich so der Faktor, der ausschlaggebend dann war.
Bei Bremerhaven ist es ja auch so, seit Jahren hört man, die Zeit dieses Stiles Eishockey zu spielen ist vorbei. Auch wir hinterfragen ja das immer wieder. Stefan, ist jetzt der Zeitpunkt, an dem man in Bremerhaven für die Zukunft mal anders denken müsste?
Boah, das ist unfair.
Wir sind bekannt für unfaire Fragen und noch bessere Antworten.
Ja, also der Karawanken-Express ist weg nach dem Jahr. Davon bin ich überzeugt. Damit ist einfach eine komplette Sturmreihe schon weg. Ich würde CJ Smith auf jeden Fall schauen zu halten. Fand ich sehr gut in seiner Rolle. Ich mag Cold Conrad sehr gerne. Problem ist halt da die Verletzungsanfälligkeit. Man hat halt nicht so viel von ihm, ähnlich wie Adam Brooks in München. Sind beides Top-Spieler, aber man muss halt überlegen, ja, kann man sich halt drauf verlassen, wenn man sie braucht. Und dafür sind beide sehr anfällig. Dann hast du noch Andy Mealy drin. Ist halt so eine Zaubermaus, aber der braucht halt auch die Spieler dazu, die Sachen verwerten können. Also ja, es wird ein Umbruch sein, es wird eine neue Zeitrechnung sein, weil wenn die 3 weg sind, ist es einfach so. Ich denke aber, dass man trotzdem in Bremerhaven sehr konstant bleibt. Soweit ich weiß, ist Hirose, glaube ich, verlängert. Das ist ein sehr gutes Puzzlestück für die Defensive. Für die Offensive braucht man 2 sehr gute Spieler, glaube ich, noch auf dem Ausländersektor. Man muss nicht alle 3 ersetzen, weil ich finde, es gibt genug auch, die hinten anstehen, die da auch mal nach vorne rücken können. Aber ich denke auf jeden Fall, so wie dieses Jahr im Pre-Playoff, im erweiterten Top-6-Fenster, wenn sie 2, 3 gute Verpflichtungen dieses Jahr machen, dann schwimmen sie da schon wieder mit.
Markus, schließt du dich da an? Wie siehst du Bremerhaven, die Situation jetzt gerade?
Ja, ich gehe da voll mit Stefan mit. Das große Problem wird sein, das zu ersetzen, was die letzten Jahre funktioniert hat. Und so ein Umbruch, das wissen wir aus allen Teams, kann klappen, muss aber nicht. Von dem her wird sich Bremerhaven bis zu einem gewissen Grad schon eine neue Identität suchen müssen, denke ich.
Wann haben wir auf der anderen Seite, die sind ins Rollen gekommen, einfach auch weitergemacht, was sie in der Hauptrunde gezeigt haben, ähnlich wie die Kölner Haie, Stefan? Oder hast du da irgendwelche Änderungen festgestellt, die Mannheim da vorgenommen hat? Playoff-Hockey ist ja nicht gleich Hauptrunden-Hockey.
Ja, das ist richtig, aber Mannheim finde ich schon sehr nah dran. Mannheim ist groß, ist schwer, ist physisch und deswegen, ja, also ich glaube, bei Mannheim ändert sich da generell relativ wenig und das ist schon auch eine gute Sache, weil du das einfach kennst, weil jeder Spieler das von der Hauptrunde quasi eingeimpft hat und da keine neue Rolle annehmen muss. Ich habe jetzt auch keinen Mannheimer Spieler irgendwie gesehen, der jetzt irgendwie seine Rolle besonders anders gemacht hätte. Mettin macht seine Tore, Esposito gewinnt unfassbar viele Bullies, fast 60%. Und sonst sind die Reihen wahnsinnig ausgeglichen. Also das Einzige, was man vielleicht sagen kann, es wird von links relativ wenig geschossen. Aber sie sind vor allem im ersten Drittel sehr aktiv, torproduktionstechnisch. Das erste Drittel geht 1,4 zu 0,4 für sie aus. Das mittlere ist ausgeglichen. Dafür fangen sie im letzten Drittel relativ viele Tore. Also das ist 0,6 zu 1,2. Davon kriegen sie doppelt so viele Tore rein, als sie produzieren. Das wird sehr interessant, da gehe ich jetzt noch nicht drauf ein, aber das sollten wir uns vielleicht merken für die Halbfinalserien.
Ja, zum Abschluss dieser Serie, ich habe bei der ersten Serie tatsächlich was vergessen, denn wir hatten ja in unserer wirklich spaßigen und fantastischen Aufnahme im Hockey-Analyst, da liebe Grüße natürlich, auch unsere Tipps genannt. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie der Stefan getippt hat, nämlich bei Köln gegen Schwenningen. Und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Da hast du tatsächlich einen Sweep getippt. Also hast quasi den Markus gemacht vom letzten Jahr. Ne? Also hattest da komplett recht. Und bei Mannheim gegen Fishtown hast du Mannheim in 5 Spielen getippt. Noch da schon wieder komplett richtig. Was ist da los?
Ja, manchmal hat
man
Lauf.
Hast du dir Tipps von Markus geholt? Was ist das eigentlich?
Ja, ich habe vor unserer letzten Aufnahme, der Markus konnte nicht, habe ich gesagt, Markus, sag mir einfach deine Tipps, ich habe keine Ahnung.
Wenigstens die Tipps.
Der Sweep kam von mir. Ja.
Das habe ich mir schon gedacht bei der Aufnahme. Ja, da hat der Markus seine Tipps im Spiel gehabt. Ja, also 2 von 2, Stefan, ist schon mal richtig, richtig stark. Ne? Also, muss man schon mal sagen. Gucken wir mal, wie es so weitergeht. Wir schauen jetzt auf die dritte Serie, nämlich Straubing Tigers gegen die Eisbären Berlin. Die Straubing Tigers als Dritter aus der Hauptrunde reingestartet ins Viertelfinale mit 101 Punkt. Die Eisbären Berlin hingegen auf Platz 6 durchwachsene Saison. Gehen wir auch gleich drauf ein. 85 Punkte der Spielfilm. Straubing gewinnt das erste Spiel zu Hause, dann gehen 3 Spiele nach Berlin. Straubing dann zu Hause mit einem 3-2, also verkürzen. Die Eisbären schließen die Serie dann zu Hause in Spiel 6 in Overtime ab. Jetzt hat man auch bei uns im Podcast schon einiges über die Favoritenrolle der Straubing Tigers im Vorfeld gehört, auch ob des guten Abschneidens in der Hauptrunde, Markus, ging es dir auch so, dass du in dem Fall und in der Serie Straubing als das Favoritenteam gesehen hast?
Mir fällt es immer recht schwer, Straubing als Favorit bei irgendetwas zu sehen. Von dem her.
Jetzt mal die Augsburger Brille abgenommen, natürlich.
Genau, das ist das rein anti.
Aber ich glaube, es geht ja vor allem auch um den Gegner, ne? Das muss man halt auch sagen. Berlin ist halt Berlin.
Ja, also wenn man Berlin liest, denkt man immer dran, okay, die werden ihren Weg nach oben machen und egal, wer da auf der anderen Seite steht, gehören sie auf jeden Fall zu den Favoriten. Aber wie du schon gesagt hast, die Hauptrunde lief nicht ideal. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe davor irgendwie keinen so einen richtigen Favoriten deswegen gehabt in der Serie. Weil ich mir schon dachte, okay, Straubing hat eigentlich die bessere Ausgangslage, aber Berlin ist halt auch so ein Playoff-Team, die da wirklich nochmal richtig aufdrehen können. Und sie hatten sich jetzt im Verlauf der Saison auch wieder gefestigt. Dementsprechend habe ich da wirklich, also auch wenn man mich vorher nach einem Tipp gefragt hätte, hätte ich nicht viel dazu sagen können, weil es irgendwie für mich in beide Richtungen hätte laufen können.
Mhm. Stefan, wie ging es dir? Nochmal kurz gerecapped aus unserer letzten Episode. Wie hast du die Favoritenrollen da verteilt?
Also ich habe da tatsächlich auf eine Wiederholung der Geschichte für Straubing getippt. Straubing war sehr stark im Laufe dieser Saison. Ich habe aber da schon ein bisschen Zweifel gehabt, ob die Härte der Straubing erreicht. Das war ja, glaube ich, auch die direkte Frage an Tommy und Ernst. Kann Straubing in der Härte mithalten? Ich denke, dass die jetzt tatsächlich nicht ausschlaggebend waren. Es waren schon noch einige Strafen mit dabei. Also Köln hat 80 Minuten gesammelt in dieser Serie. Die Eisbären haben 80 Minuten gesammelt in dieser Serie. Also es ging schon gut zu, aber es war wirklich für mich nicht das Entscheidende. Berlin war einfach wirklich, du hast gemerkt am Ende, sie haben zu ihrem Spiel gefunden. Ich finde sie nicht auf dem Niveau von letztem Jahr, auch jetzt noch nicht. Aber sie wissen, was sie machen müssen. Und sie waren eigentlich in jedem Drittel relativ ausgeglichen stark. Und Straubing hast du immer gesehen, sie ging ein bisschen unter und dann kamen sie wieder, da haben sie ein bisschen das Zepter ein bisschen in die Hand genommen. Aber Berlin hat einfach konstant durchgespielt. Am Ende war es, glaube ich, halt wirklich vielleicht die Erfahrung. Und auch nach dem ersten Spiel, das war ja Wahnsinn. Also wir saßen in München im Stadion und es hat nur gebimmelt. Ich habe gesagt, was ist denn da los? Was macht denn Berlin da? Aber anscheinend hat es diesen Wake-up-Call gebraucht und ab da war mir eigentlich relativ klar, dass Berlin das zieht. Das waren alles so Spiele, wo jetzt keiner wirklich viel, viel besser gewesen wäre oder so. Aber du hast einfach nicht das Gefühl gehabt, dass Berlin das aus der Hand gibt. Und am Ende, mal was bleibt, Straubing hat es gut gemacht. Es waren 2-1 dabei. 3-2-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist super eng. Und dann 6-5, zweimal Verlängerung. Ja, das war eigentlich nur das erste Spiel, wo richtig klar war. Aber das ist einfach in Berlin, du hast dort auch so keine richtige Schwachstelle. Also Stettmar, bockstark. Ich würde ihn jetzt nicht als Juwon-Vergleich nehmen, natürlich. Das wäre unfair auch. Aber er ist mit 91,6% der Torwart mit der besten Fangquote der verbleibenden vier. 2,5 Gegentorschnitt, auch der zweitbeste, glaube ich. Er hat eine Abwehr vor sich, die absolut solide ist. Ich finde, auch da, wo ich jetzt Köln gesagt habe, die vierte Reihe fehlt mir so ein bisschen für ein Top-Team. Da fehlt mir auch so ein bisschen der Peak bei den Eisbären. Wismann ist wieder da, noch nicht ganz so produktiv, wie ich es von ihm kenne. Müller ist ein Dauerläufer. Der war am meisten auf dem Eis von allen Verteidigern in den Playoffs. Hat die meiste Distanz zurückgelegt, aber auch nicht so dominant im Zweikampf, wie er schon war. Und der Rest geht einfach so weiter. Da ist kein großer Abfall zu Mick oder Smith. Aber ja, da finde ich, haben die anderen Teams bessere Verteidigungsreihen. Im Sturm ist natürlich Ronning wieder überragend, der trägt die Mannschaft. Da kann man sagen, da fällt Tiffels sehr ab, meiner Meinung nach. Aber auch da, Tiffels, auch wenn er nicht produziert, er ist einfach ein Spieler, auf den du wahnsinnig aufpassen musst. Und als Verteidigung, wenn Tiffels auf dem Eis steht, stehen die sicher einen Meter weiter hinten. Und dann kannst du aufs Tor nicht so viel Druck ausüben. Und das reicht schon. Also am Ende war für mich Berlin gefährlicher als Straubing. Und deswegen auch, wenn es nur um diese Haaresbreite war, auch verdient weiter in jedem Spiel.
Markus, wie hast du Berlin empfunden?
Ja, im Prinzip ähnlich wie Stefan das gesagt hat. Für mich ist auch Wissmann immer noch eine Personalie, die durchwachsen ist. Also wir sind es gewohnt von den vorherigen Jahren, dass er unfassbar stark ist. Und ich finde, das bekommt er einfach immer noch nicht hin. Stettmer macht natürlich gerade richtig, richtig starke Spiele. Wobei ich auch finde, auf der anderen Seite, Haukeland hat das auch gut gemacht. Es war jetzt nicht, also ich fand, die Goalies waren nicht sehr viel auseinander. Von dem her liegt für mich schon auch einfach an dem insgesamt stärker besetzten Team und vor allem Roening. Also was der macht, ist einfach immer wieder unfassbar. Egal ob Hauptrunde oder Playoffs, es funktioniert bei ihm einfach alles.
Ja, jetzt auch schon wieder 10 Punkte, 5 Tore, 5 Vorlagen, Stefan. Also das ist absoluter Garant auch in Berlin. Auf der anderen Seite Straubing, und was ich da vom Standort oder von den Fans beziehungsweise schon höre, ist schon vermehrt Enttäuschung. Da hat man sich schon auch mit Blick auf den Kader und auch auf die Platzierung, ich glaube, schon ein bisschen mehr erwartet in den Playoffs, oder?
Ja, klar. Vor allem die Paradereihe kann man sie ja nennen, gerade um Halloran rum. Hede hat da einfach nicht so geliefert in den Playoffs. Also er hat, glaube ich, im letzten Spiel seinen ersten Treffer gemacht, bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber da hat es einfach ein bisschen gefehlt. Und ja, also ich bin auch nicht so happy mit der Aussage, dass das Haukeland von den Statistiken kam er schon relativ nah an Stettmar ran, aber so gefühlt hätte Straubing, glaube ich, mehr von Haukeland gebraucht. Auch da hätte mich nicht gewundert, wenn man vielleicht Bugel sogar eine Chance gegeben hätte im letzten Spiel. Ist natürlich riskant, aber Haukeland, das war nicht der Haukeland, den man in der Hauptrunde schon öfter gesehen hat. Generell, ich fand ihn diese Saison öfter wackelig als in den letzten Jahren. Und ja, ich glaube, Straubing hätte ihn mehr gebraucht, noch mehr in der Topform. Und nach unten, also Fleischer war genial. Leonard hat richtig gut gespielt. Aber sonst sind die Spieler zu wenig aus dem Schatten getreten. Also gerade die Spieler, die halt in der Hauptrunde sehr geglänzt haben, sind da ein bisschen durchs Raster gefallen. Madden fand ich auch okay, aber der hat natürlich komplett anders auch in der Hauptrunde gespielt. Der hat das erste Spiel überragt und dann kam für mich zu wenig. Was soll man noch sagen? Scott, wie immer, seine Aufgabe erledigt, das ist okay. Von Brunnhuber und Leubel kam gar nichts. Eigentlich, also mir ist da sehr, sehr, sehr wenig aufgefallen. Wareka hat so das München-Problem so ein bisschen wieder gezeigt diese Saison, dass er am Anfang sehr, sehr stark angefangen hat und dann einfach so ein bisschen ins Mittelmaß gefallen ist, auch wenn er viel arbeitet und blockt und macht. Das ist halt nicht das, was du halt brauchst, wenn du ins Halbfinale willst.
Markus, Straubing, wie ist da deine Einschätzung? Hast du vielleicht also vor allem auf Blick nach Spiel 1 gedacht, als es ja doch relativ klar für Straubing ausging? Setz mal kurz die IV-Brille ab und setz die Berlin-Brille auf. Wie war das?
Ja, auf jeden Fall. Also nach dem ersten Spiel sah es so aus, wie es würde das alles gut funktionieren und würde Straubing der Favoritenrolle aufgrund der Hauptrundenplatzierung irgendwie gerecht werden können. Aber es ist halt immer noch Berlin, gegen die sie gespielt haben, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, und ich weiß nicht, ob man dann zu leichtsinnig rangegangen ist oder ob es eben auf der anderen Seite der Wake-up-Call war für Berlin, dass sie es anders angehen müssen, aber bis auf das erste Spiel hat da eigentlich wenig Hoffnung drauf gemacht, dass Straubing diese Serie irgendwie holen könnte.
also Berlin doch zur richtigen Zeit in Playoff-Form, weil da hat man schon auch im Vorfeld viele Fragezeichen so ein bisschen aus der Community vernommen, Stefan. Nickt schon mal.
Ja, da war der DEL-Hauptrundenabschluss einfach genial. Du hast am Ende 5 Spiele am Stück gewonnen gehabt. Du hast gegen Fishtown gewonnen, du hast gegen Köln gewonnen, gegen die Adler, gegen München. Das war deren Playoff-Kickoff. Und da habe ich mir schon gedacht, also ich habe mir schon die ganze Saison gedacht, so nicht Berlin im Viertelfinale. Nicht Berlin. Ja. Und als wir dann eben nochmal so stark aufgekommen sind und Richtung 2 und 3 gerutscht sind, habe ich mir gedacht so, ob das so gut ist. Und als es dann nicht Berlin wurde eben und Straubing sie abgekriegt haben und sich sehr, sehr gefreut haben über die Platzierung, weil es natürlich eine Top-Platzierung ist für die Mannschaft, ja, war es trotzdem halt eigentlich genau das Falsche in dem Moment. Es ist ehrlich bitter. Aber Berlin war da einfach jetzt die Nummer zu groß.
Zum Abschluss hier schauen wir natürlich auch auf deine Tipps und müssen vielleicht mal Props geben im Hintergrund. Wir haben einen wirklich fantastischen Producer heute. Der hat sogar auch meine Tipps herausgefiltert aus der letzten Folge und hat die nochmal kurz durchgeschickt. Freut mich natürlich überhaupt nicht. Ich habe gehofft, dass die verdeckt bleiben, die Tipps. Gehen wir erstmal auf die Serie ein. Straubing Tigers gegen Eisbär Berlin, hast du gesagt, Stefan. Berlin in 6. Ich habe Berlin in 5 getippt. Und ja, was soll man sagen? Also 3 von 3, Stefan. Also das ist ja wirklich. Also, auch da habe ich.
Es ist ein Lauf. Aber man muss auch sagen.
Da warst du, glaube ich, nicht so sicher, ne?
Ja, schwierig. Also das war das, also generell waren die schwer. Diese Tipperei ist Glückssache. Trotzdem freut es mich natürlich, sowas macht immer Spaß. aber auch du warst ja, einfach zweimal um ein Spiel daneben. Und also das ist jetzt nicht so, dass du ja komplett off gewesen wärst. Und wir haben, glaube ich, immer beide die richtige Tendenz. Also das war ja auch nicht so einfach zu tippen.
Ja, ja. Tendenz war auf jeden Fall richtig, auch bei mir. Ich habe Mannheim in 7 getippt und Köln weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Da hatte ich, glaube ich, Köln in 5, wenn ich mich nicht täusche. Da müssen wir nochmal nachhören.
Das ist alles super eng benannt. Aber ich würde gerne nochmal ganz kurz auf die Straubinger nochmal. Da geht halt jetzt eine Riesenkarriere zu Ende mit Mike Connolly.
Ja.
Und der hat, glaube ich, in 4 von 6 Spielen, glaube ich, gepunktet. Hat dann nochmal alles rausgeholt, was er in seinem Körper hat. Und wirklich eine Riesenkarriere. Das ist einer in der Liga, ich glaube, den kann man nicht mögen. Das ist wie TJ Trevelyan in Augsburg. Ja. Das sind zwei Spieler, die...
aus Münchner Sicht.
Ja, ich meine, Thomas Larkin kann man definitiv nicht mögen, glaube ich. Aber... ja, das sind so Urgesteine. Ich kann mich gar nicht mehr an Spiele erinnern, wo TJ und Connolly nicht gespielt haben. Also, außer sie waren verletzt. Das ist auch für mich, das ist eine neue Zeitrechnung irgendwie für die beiden Vereine. Und das will ich nochmal rausstellen. Das war eine Top-Karriere. Ich finde es super schade, weil es einfach ein genialer Spieler ist. Immer ein Grinsen auf den Lippen. Das ist ein Sympathieträger und... ich hoffe und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Straubinger ihm einen gebührenden Abschied bereiten, so wie es die Augsburger auch schon gemacht haben. Am Ende ist es immer kein schöner Abschied, wenn man nicht Meister wird, aber ich glaube, man kann in Straubing stolz sein und darauf sollte man sich jetzt draufstürzen und schauen, dass man im Sommer vielleicht die Abgänge ganz gut besetzen kann. Dann spielt man auch wieder in den Top 6 mit und vor allem sich jetzt drauf berufen, dass man Mike Connolly da einen schönen Abgang beschert.
Ja. Dann schauen wir auf die letzte Viertelfinalpartie. ERC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt. München als Vierter mit 100 Punkten ins Viertelfinale reingegangen. Ingolstadt als Fünfter mit 94 Punkten, da auch der Spielfilm nach 4 Spielen, 2-2, München dann zu Hause und in Ingolstadt mit 2 klaren Wins die Serie dann zugemacht. Tabellarisch, jetzt auch gerade gehört, die engste Serie mit Vorteilen für München, würde ich mal sagen. Kann man das vorab so zusammenfassen, Markus? Wie hast du es gesehen vorab?
Ja, definitiv. Von dem her hat mich auch das erste Spiel schon gleich verwundert, dass es eigentlich so knapp ausgegangen ist und dann alle anderen Spiele so mit so einem großen Unterschied an Toren. Ja, da hat immer ein Team so ein bisschen, finde ich, den Spielfluss an sich gezogen und vielleicht auch das nötige Chancenglück gehabt. Aber ja, letztendlich hat sich München durchgesetzt, wie es, glaube ich, auch die meisten vermutet hätten.
Stefan, wie bist du in die Serie gegangen?
Sehr positiv aus Münchner Brille. Ich muss, und das wisst ihr ja alle als HörerInnen, wenn ihr schon öfter dabei wart, ich habe Dauerkarte in München, das sage ich auch ganz offiziell. Ich habe das nie verschwiegen und natürlich schlägt dein Herz dann auch irgendwo für München. Ich versuche aber das Ganze immer sehr, sehr objektiv zu sehen und versuche einfach auch mal die gegengesetzte Person mich rein zu versetzen. Aber trotzdem habe ich mir vor der Serie gedacht, dass mehr Qualität in München ist. Und auch hier wieder der Hauptrundenabschluss war jetzt nicht der beste von Ingolstadt. Und das Einzige, wovor ich so ein bisschen Bammel hatte, dass Ingolstadt wie schon mal in der Corona-Saison sich einfach schon früher verabschiedet und gezielt vorbereitet. Das wird jetzt noch eine Überraschung sein können. Generell aber in der Serie, auch im ersten Spiel, als es, was stand es, 0-4, glaube ich, irgendwann, hatte ich irgendwie keine Bedenken, weil für mich waren wir von Anfang an und in jedem Spiel die Mannschaft, die bestimmt hat, geht das Spiel, wer das Spiel gewinnt, sozusagen. München hat gut gespielt, hat gut angefangen im ersten Spiel, hat die besseren Chancen gehabt. Ingolstadt war da sehr zurückhaltend, schon fast passiv. München hat aber das Tor nicht getroffen. Und nach dem ersten Tor von Ingolstadt, das war ein richtiger Brustlöser. Du hast einfach gesehen, vielleicht lag es auch daran, dass sie im SAP-Garden dieses Jahr nie getroffen hatten in der Saison. Und da hat man auf einmal gesehen, jetzt läuft es bei denen. Und bei München ging halt immer noch nichts rein. Man hat gut gespielt, aber es ging nichts rein. Und trotzdem zu dem, was man vorher schon gesehen hatte in München, wusste man gleichzeitig, das ist nicht das, was sie spielen können. Also es fehlt schon noch, aber man ist absolut dabei und das Spiel hätte auch komplett in die andere Richtung laufen können. Und deswegen war man da als Müncher Fan, so aus der Brille eben, relativ froh danach. Das war natürlich auch Gold wert, dass man da am Ende noch so knapp am Ausgleich dran war. Ich meine, der letzte Schuss war ja um Haaresbreite sogar noch vorbei.
Ja, ich hatte den schon drin gesehen vom Pocker tatsächlich, ja. 12 Sekunden vor Schluss, glaube ich.
Ja, ich glaube, da gab erst das Bulli 12 Sekunden vor Schluss.
Oder
sogar.
So, ja. Ja. Also ganz knapp, ja. Darf man nicht vergessen, ja.
Und ich glaube, das hat schon einfach so ein Dämpfer Ingolstadt gegeben, wo sie gesagt, hey, Vorsicht, die sind jetzt in der Serie angekommen, sozusagen. Und ja, so waren die anderen Spiele auch. Irgendwie das zweite war ganz klar für München, das dritte war für mich klar für München. Das vierte war dann natürlich überschattet von der Härte, die halt beide da aufs Eis gelegt haben. Und dann sich gegenseitig hochgeschaukelt haben bis zu dieser unsäglichen Aktion. Aber danach auch wieder, also dieses eine Spiel, was da ausgeartet ist, überschattet leider ein bisschen so die Serie, weil sonst war es eigentlich für mich, und bitte widersprecht da gerne, und HörerInnen, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt uns auch gerne, für mich war das eine klare Sache für München im Overall.
Apropos HörerInnen, kommen wir gleich jetzt dazu, zu dem, was du schon angesprochen hast. Dieses Spiel 4 ist ja in den Medien und auch in vielen Podcasts schon sehr viel darüber gesprochen worden. Ihr da draußen habt das ja sicherlich auch schon jegliche Meinungen zu diesem Spiel gehört. Daher wollen wir jetzt in der Zusammenfassung in Gänze nicht komplett auf diese Geschehnisse eingehen. In erster Linie natürlich gute Besserung an Edwin Truppmann. wir betonen ja immer, und das hast ja du auch gerade gesagt, so den Austausch mit euch als Community und bei uns bei Instagram vor allem, seid ihr ja sehr aktiv da draußen und wir haben einige Nachrichten bekommen von euch und es gibt da einen Fan da draußen, einen Follower aus München, die Person, die hat uns eine längere Nachricht geschrieben und da würden wir sehr gerne mal ganz kurz euch ein paar Zeilen mitgeben. Ist auch abgesprochen mit dem Fan, mit dem Follower, dass wir euch diese Zeilen eben vorlesen können. Hallo, liebes Bulli-Team. Ich muss mir einmal etwas zur Serie zwischen dem EHC und dem ERC von der Seele reden. Das Foul an Tropmann darf keinesfalls klein geredet werden. Ich bin sehr froh, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Ryan Murphy erlitt nach den Spielen gegen den ERC bereits seine zweite Gehirnerschütterung und fiel am 26.09. bis 17.10.2025 aus. Am Ende von Spiel 3 in München eskalierte die Situation erneut. Zwei harte Checks gegen Hirose blieben ungeahndet. Hager setzte einen Crosscheck gegen Schmölz, der sich auf Wolf fallen ließ. Zudem stocherte Boucher bei Kastner am Schlittschuh herum, ebenfalls gefährlich. Auch wenn Münchens Auftritt unsauber war, spielte der ERC keineswegs durchgehend fair. Beispielhaft Pauls Stockschlag gegen Kastner in der 45. Minute ohne Bezug zum Spiel. Ebenso Ellis Schlagschuss nach Pfiff. Die Strafverteilung wirkte insgesamt fragwürdig. Hetherington erhält 2+5+20 Minuten, während vergleichbare Szenen zuvor anders bewertet wurden. Dann der Elefant im Raum, 14 Spiele Sperre bis mindestens 8.5.2026, ein deutliches Zeichen. Die Begründung ist nachvollziehbar. Wagner ging nicht zur Scheibe, traf Kopf und Nacken, verletzte Tropmann schwer, rücksichtslos und ohne sportlichen Zweck. Dem kann man zustimmen, dennoch bleibt ein Aber. Vergleichbare Fälle wurden milder bestraft. St. Dennis, 5 Spiele trotz schwerer Folgen. Oder Larkin, bei dem eine Entschuldigung strafmindernd wirkte. Hier fehlt die Linie. Die Liga muss ein Zeichen oder musste ein Zeichen setzen, auch wegen dem medialen Druck. Gleichzeitig wirkt es heuchlerisch, wenn man behauptet, in der Serie sei man die sauberere Mannschaft. Pauls Stockschlag oder Ellis Check an Murphy zeigt das Gegenteil. Zu Spiel 5 nur so viel, Ellis fiel erneut mit späten und harten Checks negativ auf. So, das musste raus. Liebe Grüße, euer treuer Hörer und München-Fan. Nochmal dazu gesagt, wie gesagt, das ist eine lange Nachricht gewesen eines Followers und spiegelt nicht die Bulli-Meinung wider. Euer Kommentar zu diesem wirklich auch sehr ausführlichen Statement eines Followers von uns.
Ja, also ich muss mir das jetzt alles gerade mal noch durch den Kopf gehen lassen. Ich hatte es mir schon durchgelesen, aber schon wieder auch ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt. Es ist viel Richtiges dabei, sicher. Also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, es hat sich halt so hochgeschaukelt. Ich glaube, da spielen wahnsinnig viele Faktoren mit. Also Spiele 1 und 2 waren für mich schon, da gehe ich mit, auch sehr unsauber von Ingolstadt geführt. Da war jetzt nicht wahnsinnig Schlimmes dabei. Aber es ist halt ein Check gegen den besten Verteidiger oder den besten Spieler der Münchner, der ihn mit Gehirnerschütterung rausnimmt von Ellis. Das Gleiche hat er letztes Jahr bei Barrett gemacht. Das Gleiche hat er dann ein paar Spiele später gegen Hager gemacht. Für mich unerklärlich, warum das keine Strafe ist, weil auch wenn er vielleicht nicht den Kopf als ersten Punkt trifft, du musst ihm ja nicht wegen Spiel eine kleine Spieldauer geben oder so, aber es ist auf jeden Fall ein Late-Hit. Es ist völlig überzogen und die Reaktion auch von auf die Nachfrage von irgendeinem Journalisten von French, ob man den Ellis nicht mal langsam auch einbremsen müsste, war auch unter aller Sau, ehrlich gesagt, einfach mit einem Nein. Nachdem ein Tim Reagan sich hinstellt und sagt, ja, der Münchner Trainer befeuert ja die harte Spielweise. Also Ich glaube, da wurde einfach sehr viel über die Medien kommuniziert, wenig miteinander kommuniziert. Und das ist im Eishockey einfach immer schwierig. Die 14 Spiele gehe ich mit, würde ich auch gerne immer so sehen, weil Checks gegen Kopf, ich habe es auch, ich glaube, meine, auch wenn ich München-Fan bin, ich darf da eigentlich gar nicht so viel reingehen, weil es vielleicht für viele unglaubwürdig wirkt, aber ich bitte euch da auch dran zu denken, was ich so unterm Jahr sage. Und ich sage immer wieder, diese Checks zum Kopf, die Cross-Checks in den Rücken vorm Tor, das ist, hat nichts mit dem Sport zu tun, das macht den Sport kaputt und das muss raus aus dem Sport. Jetzt rein faktisch hast du, Saint-Denis ist halt, Saint-Denis ist jetzt sehr lang her, da wird man natürlich sagen, ja, das, man kann nicht jeden Check von irgendwann heranziehen als Vergleich, aber auch dieses Jahr gab es Villiers-Check gegen Esposito als Wiederholungstäter mit 6 Spielen und das ist halt fast ein Drittel der Strafe, falls München ins Finale kommt, Spiel 5, wäre wieder frei Wagner, aber dieser Zusatz ja noch zudem, der spielt auf keinen Fall mehr in den Playoffs, ist für mich völlig drüber, um ehrlich zu sein. Man kann ein neues Strafmaß machen und dann Zeichen setzen, aber nicht im Nachhinein. Sowas, es ist jede Bewertung des Spielausschusses einer Situation ist ein unausgesprochener Vertrag der Spieler und Schiedsrichter. Wenn du sagst, ein Villiers gegen Esposito sind 6 Spiele trotz Wiederholungstäter und Wagner ist keiner. Wenn du sagst, ein Breton kriegt ein Ellis kriegt ein Spiel, nachdem er Ähnliches gegen Barrett letztes Jahr gemacht hat und auch unter der Saison schon, dann ist es ein Richtwert. Danach handeln Spieler. Ich glaube nicht, dass Wagner irgendwas da im Kopf hatte, aber darum geht es auch gar nicht. Wie gesagt, ich bin eigentlich okay mit der Strafe, aber du kannst dann nicht im Rückwirken das Ganze ändern. Du hättest sagen können, okay, wir messen das jetzt an dem Villiers-Check, hättest ihm 6 Spiele von mir ausgegeben, auch wenn er kein Wiederholungstäter ist, fein. Aber Leute, hört zu, ab jetzt in den Playoffs geht er bei sowas mit 10 plus raus und ab nächster Saison werden wir sowas immer so behandeln. Dann hast du da irgendwie eine faire Grundlage, auf deren alle handeln. So ist es halt schwierig. Also du kannst auch nicht irgendwas für einen Euro verkaufen und dann danach hingehen und sagen, ja, sorry, habe ich zu wenig verlangt, ich will jetzt gern 50 Euro. Es gibt da einfach irgendwo einen Vertrag, den muss man nicht aussprechen, aber der Disziplinausschuss setzt da eine Richtlinie. Und das haben sie dieses Jahr, und das ist eben dieses Jahr passiert, mit Villiers gemacht. Und daran müssen sie sich messen lassen. Und damit einzubeziehen, dass Tropmann leider ins Krankenhaus kam und stationär behandelt werden muss, ist falsch. Es gibt völlig faire Checks, die auch vielleicht nicht hart sind, wo sich Spieler verletzen. Da darfst du es auch nicht ranziehen. Das hat mit der Ausgang und die Verletzung eines Spielers hat nichts mit der Aktion zu tun. Du musst die Aktion behandeln.
Markus, wie ist denn deine Reaktion auf diesen Kommentar? Also erstmal sehr ausführlich und schön, dass ihr euch auch meldet bei uns, muss man ja vielleicht auch in erster Linie mal sagen.
Ja, vielen Dank. Ja.
Definitiv. Also es ist auf jeden Fall spannend, da was von der Community zu bekommen, vor allem, weil man ja die ganzen Kommentare unter den Instagram-Posts und so weiter gesehen hat, von wegen, ja, Wagner raus aus der Nationalmannschaft und dies und das und der soll nie wieder spielen und bla bla bla. Was ich auch ein bisschen überzogen fand und ich bin in keinster Weise München-Sympathisant, von dem her. Ich finde das Strafmaß an sich gut.
Haben wir schon
gut
mitbekommen.
Ja, eben, das wissen hier ja alle. Ich finde Strafmaß gut. 14 Spiele sind okay. Für mich ist auch dieser Zusatz mit keine Playoffs dieses Jahr mehr akzeptabel. Aber ich sehe den Punkt zu sagen, vorherige Strafen wurden zu milde bestraft. Und das haben wir hier im Podcast schon oft genug gesagt, dass es Checks gab, die unter aller Sau waren, die schwere Verletzungen nach sich gezogen haben und wo es dann eben für Wiederholungstäter 4, 5 Spiele gab. Und dann sitzt du hier und fässt dir an den Kopf und denkst dir, was machen die in diesem Ausschuss eigentlich? Und da ist es eben, wo die Ungleichheit irgendwie anfängt. Und klar kann ich jetzt auf der anderen Seite sagen, ja, aber Alice hat dies gemacht und sonst was. Ich kann Unrecht aber auch nicht mit Unrecht wieder gut machen. Also ich kann nicht sagen, nur weil auf der anderen Seite blöde Sachen passiert sind, die jetzt nicht hart genug bestraft wurden, darf der Wagner jetzt mal den Check fahren und sitzt ein Spiel draußen und dann passt schon wieder. Also das geht für mich auch nicht. Von dem her ist es für mich so in Ordnung. Aber ich sehe es wie Stefan, dass man in der Zukunft dann eben dieser Linie auch treu bleiben muss. Und wenn so ein Mist nochmal passiert, muss man halt auch während der Saison sagen, ja gut, dann sind es jetzt deine 15 Spiele. Tschüss, viel Spaß. Das ist für mich so der Knackpunkt. Was ändert sich ab sofort an dem Strafmaß innerhalb der DEL? Und inwiefern hält man sich dann auch dran?
Ja, absolut. Und das, glaube ich, passiert eben nicht. Da kommt dann vielleicht sogar die Argumentation, das war ja schon letzte Saison, was natürlich Quatsch war. Und für mich spielt natürlich dieses mediale Tohuwabohu drum auch eine gehörige Rolle am Maß der Strafe. Und das geht halt auch überhaupt nicht, weil da kommen wir dann in irgendeinen Sektor, wo derjenige am meisten seinen Gegner bestrafen lässt, der am lautesten schreit. Und das ist dann natürlich absolut schwierig. Und ich, also wie gesagt, von Anfang an 14 Spiele sind okay. Man hätte es aber an dem Maß aller messen müssen und das hat man hier nicht getan. Deswegen finde ich es viel zu viel. Es gibt auch viele Podcasts, die da drüber geschrieben haben. Es haben auch Ingolstädter uns geschrieben, die gesagt haben, das ist natürlich totaler Quatsch, diese Höhe der Strafe. Ich glaube, dass bei München auch ein bisschen in diesem Spiel mit reingezählt habe, es war die Mannheim-Serie letztes Jahr, um die Grätsche vielleicht Richtung Halbfinale auch schon zu bekommen. Da war es so, dass München deutlich stärker war und Mannheim dann in dem letzten Drittel, ich glaube in Spiel 3, eigentlich alles zusammengefahren hat, was sie bekommen haben. Und da sind die Schiedsrichter auch nicht aktiv geworden, haben immer beide Spieler rausgenommen, was eine absolute Farce war. Und ich glaube, München wollte mit sich das nicht mehr machen lassen.
Es war ein bisschen schwierig. Wir wollen jetzt wieder ein bisschen aufs Sportliche zurückkommen. Wie gesagt, habe ich ja schon einfach anfangs gesagt, gute Besserung an Edwin Drobmann. Wenn man auf die Serie schauen und ich weiß noch, dass wir uns auch in der letzten Episode darüber unterhalten haben, dass es auch ein Torhüterduell sein könnte oder sein wird. Da waren wir uns noch sehr sicher. Stefan, wie bewertest du denn dieses Goalies-Duell? Man muss ja da wirklich auch mehrere nennen. War das ein großer Faktor für den Ausgang der Serie?
Ja, absolut für mich. Also ich finde generell, wie wir die Serie davor mit Ernst und Tommy analysiert haben, so kam es auch im Prinzip. Die Goalies haben sicher keine großen Fehler gemacht, aber haben eben auch kein Spiel gerettet. Es war für mich überraschend, dass er komplett gewechselt hat, Mark French. Vielleicht einfach, um den Spielern andere Looks zu geben, so wie ich es mir irgendwie bei Mattsson und bei Bugel gedacht habe. Könnte eine Chance bestehen. So exzessiv hätte ich es nicht erwartet. Die Abwehr von Ingolstadt war auch ein Punkt natürlich. Ich denke generell, was untypisch für München für mich war, war A, dass die defensive Zuordnung oft gefehlt hat und man sich oft aus dem eigenen Drittel nicht befreien hat können. Und das sind so, also die Defensive war gerade nach Weihnachten wirklich das Prunkstück. Vorne ging oft einmal nichts rein. Da war dann so, du hast die Spiele gewonnen oder verloren, ob du vorne getroffen hast oder nicht. Hier war es eigentlich genau andersrum. Die Offensive hat so viel gepunktet, dass die Defensive eigentlich so abfallen konnte im Vergleich zur Hauptrunde und es trotzdem gereicht hat. Und auch gerade Tobi Rieder, ich habe heute eine Zuschrift aus Mannheim bekommen, sagt mir doch mal, was ihr dem Rieder gegeben habt. Stimmt absolut. Aber ich glaube, diese Tore, wie Tobi sie gegen Ingolstadt gemacht hat, wird er gegen Mannheim nicht machen, weil die ganz anders stehen. Und klar, am Ende kam dann natürlich durch Verletzungen auf beider Seiten die Tiefe des Kaders zum Tragen. Und da war München tiefer aufgestellt als Ingolstadt auch. Und ja, dadurch hat sich da eigentlich relativ wenig verschoben. Und wie gesagt, wie wir es erwartet haben, vielleicht Bibo mit einem kleinen Minus, wo ich sage, so bei Screens hat er immer echt Probleme gehabt. Er hat relativ viele Scheiben fallen lassen. Das war man von ihm aus der Hauptrunde nicht bekannt. Bei Brochu, die laterale Bewegung war auch, kannte man auch aus der Hauptrunde, dass er einfach von links nach rechts nicht so quick unterwegs ist. Sonst, weiß ich, Schmidt kann man rausheben. Nachdem dann Wagner raus war, ist er in die Top-Linie zu Pocker aufgerückt und Murphy natürlich ja auch nach dem Check. Noch ein Spiel, glaube ich, gefehlt hat. Das hat er sehr genutzt und hat da wirklich gut performt. Und Pocker war, glaube ich, so der Ruhepol in der Münchner Abwehr. Da wird es sehr spannend, was in der nächsten Serie passiert.
Markus, nochmal kurz auf Ingolstadt geblickt. Auch da die Frage an dich hatten wir vorher, glaube ich, schon, aber trotzdem nochmal an dich hier die Frage jetzt mit Ingolstädter Bezug. Kann man da zufrieden sein mit der Saison? Vielleicht auch da noch insgesamt auch deine Einschätzung zu den vielen Toren. 53 Tore gab es in der Serie, eine der torreichsten Playoff-Serien, 8,83 Tore pro Spiel. Wie fällt dein Fazit aus zu dieser Serie auch?
Ja, es sind natürlich unfassbar viele Tore, was natürlich für die Zuschauer immer toll ist, aber für die Mannschaft, die vielen Tore kassiert, nicht so. Von dem her ist alles, was Stefan gerade zu den Goalies gesagt hat, auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich denke, insgesamt wird man in Ingolstadt ja mit einem durchwachsenen Gefühl aus dem Jahr gehen. Es war grundsätzlich eine solide Hauptrunde. Gegen einen bayerischen Konkurrenten auszuscheiden, tut natürlich immer doppelt weh. Aber alles in allem, glaube ich, hat man da ein Team, wo jetzt der ein oder andere natürlich wieder rausfällt, aber wo man gut nächstes Jahr weitermachen kann und wo man, glaube ich, auch den Griff weiter nach oben wieder oder den Blick weiter nach oben richten kann. Also ich glaube nicht, dass man sonderlich niedergeschlagen sein wird.
Also einen wichtigen Punkt hat man ja schon adressiert. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis mittlerweile, dass Jonas Stettmar zurückkommt nach Ingolstadt. Diese Lücke wird man schließen und mit Williams hat man da auch wirklich einen Top-zweiten Torwart. Den Fehler mit Brochu, den haben wir vom ersten Tag an beleuchtet. Ich glaube, dazu brauchen wir nicht mehr viel sagen. Die Abwehr ist in der Spitze absolut top aufgestellt, muss man wirklich sagen. Auch wenn es Ellis immer mal wieder übertreibt, in der Hauptrunde hat er das ganz gut im Griff gehabt. Breton und Hüttl sind, also gerade Hüttl für einen deutschen Verteidiger, absolut top. Über Bretons Klasse brauchen wir nicht sprechen. Dahinter fehlt es ein bisschen. Truppmann hat eine gute Saison gespielt, der kommt sicher. Preto, ich finde, sehr gut angefangen, muss konstanter werden und auch einen Schritt machen. Und Spornberger, weiß ich nicht, ob der das Liganiveau in der Spitze, wo Ingolstadt spielt, hat. Ich würde es jetzt mal bezweifeln. Positiv hervorzuheben sind natürlich die Kraus-Brüder.
Oh ja.
Philipp Kraus hat natürlich überragend gescored. Johannes Kraus ist für mich der bessere Spieler, tatsächlich. Aber der braucht noch ein bisschen. Dem fehlen die 2 Jahre Vorsprung von seinem Bruder noch. Mit Pieter hat man einen in der 4. Reihe jetzt gehalten, der da einfach Ruhe und Ordnung reinbringt. Davor eben sehe ich dann wieder so ein paar Fragezeichen mit Sheen und ja, Agostino, weiß nicht, Abbandonato hat Schwierigkeiten am Anfang gehabt. Gegen Ende war er eigentlich, glaube ich, für Ingolstadt relativ wichtig. Barber hat super stark angefangen, hatte dann am Ende der Hauptrunde ein paar Problemchen, war aber jetzt in den Playoffs wieder da. Mhm. Keating, Paul. Also ich glaube, im Sturm ist nicht die große Baustelle. Ich denke tatsächlich, ich bin ein großer Fan von Herbert Gedakis. Top-2-Wege-Spieler, ich glaube auch, hat nicht die wahnsinnigen Ansprüche, die er immer anmeldet. Ich glaube, man sollte wirklich das Hauptaugenmerk auf die Defensive legen, dass man da 2 wirklich konkurrenzfähige Verteidiger dazu packt. Und dann sind sie nächstes Jahr da sicherlich oben auch wieder sehr, sehr solide vertreten, würde ich sagen.
Unsere Tipps. Stefan hat gesagt, München in 6, ich München in 5. Und damit Stefan 4 aus 4.
Hut ab.
Also, sweet. Ich sag mal so, bevor du dich jetzt so freust auch darüber, also natürlich herzlichen Glückwunsch dazu, aber daran wirst du natürlich auch gemessen jetzt im Halbfinale, ne? Ist klar.
Ja.
auch von unseren HörerInnen, vor allem von denen.
Im Eishockey denken wir immer nur ans nächste Spiel, gell? Man schaut nicht zurück.
Okay, das ist schwierig. Wirklich.
Nein, dieses Jahr läuft's ganz gut. Also auch die Hauptrundentabelle.
Solange du einen Eismanager nicht wieder mit reinbringst, ist alles gut. Dann
Eismanager.
ja, ganz toll. Wir schauen jetzt mal direkt aufs Halbfinale, bevor wir das Thema wieder aufmachen. Kölner Haie gegen die Eisbären Berlin. Erster gegen Sechster, 116 Punkte gegen 85 Punkte. Markus, wie sind deine Gedanken zu diesem Halbfinale? Und wenn du magst, kannst du auch gerne gleich deinen Tipp anhängen. Das kannst du aber entscheiden, ob du jetzt erstmal einen Stefan den Vortritt lässt oder ob du direkt deinen Tipp uns sagen möchtest.
Ich werde ihn direkt sagen, damit ich einfach behaupten kann, ich hätte es vor Stefan gesagt, weil er das Gleiche hat.
Oh. Das ist sehr gute Taktik, ja, ja.
Ich glaube,
also, wie sind deine Gedanken?
Ja, ich habe so das Gefühl, dass Berlin gestärkt aus diesem Sieg gegen Straubing gehen wird, aus dieser Serie, und dass sie vielleicht jetzt sogar die ersten ein, zwei Spiele holen gegen Köln. Also, ich denke, die sind dann im Lauf und Köln hatte jetzt mit diesem Sweep irgendwie so eine recht angenehme Serie. Und von dem her denke ich, dass es am Ende zwar Köln machen wird, aber in 6 Spielen. Und eben Berlin vielleicht sogar mit 2 Siegen in der Serie in Führung geht.
Ja, erwischt.
Kann es ja auch mitgehen, das ist ja gar kein Thema. Dann habt ihr beide.
Nein, das ist doch langweilig.
Also wenn es so kommt. Ja.
Ja. Ich glaube schon, dass den Eisbären die Serie ganz schön gekostet hat. Und wenn ich jetzt einfach mal so durchgehe im direkten Vergleich, Juwon gegen Stettmar, sorry Jonas, aber schwierig für dich. Abwehr finde ich die Kölner Abwehr deutlich besser, produktiver genauso wie defensiv. Und im Sturm finde ich die Berliner besser, vor allem tiefer besetzt. Ich glaube aber, hier kommt dann, und ich gehe dann in der Finaleanalyse, wenn es so kommt, davon weg. Ich glaube, hier entscheidet die Defensive. Und ich, meiner Meinung nach, wird Köln da deutlich stärker sein. 1,3 Gegentore in der Viertelfinalserie gegen Schwenningen, die jetzt eben wirklich einen guten, potenten Sturm haben, finde ich, prinzipiell. Wenn ich jetzt so auf die Spieler gehe, die glänzen, Vikingstad und Aubry vom Bulli-Quote ist Vikingstad deutlich vorne. Ich glaube, Ronning wird schwieriger haben gegen Köln, weil er eben ganz anders gedeckt werden wird. Köln hat auch einfach mit Kiro, mit Russell, mit Aubry, Bock mittlerweile auch. Türwänen, viele Spieler, die wirklich richtig gut nach hinten arbeiten auch. Ich glaube, dass Berlin den Platz nicht bekommt, den sie gegen Straubing bekommen haben. Ja, was tippe ich jetzt, wenn man 4-2 für Köln weg ist? Glaube ich an Spiel 7.
Ja, Sweep für Berlin.
Schwierig. Ja. Nein, ich gehe auch mit Köln auf jeden Fall. Köln in 5.
Spannend.
Ist mutig. Also ich glaube nicht so richtig dran. Aber irgendwie, ich glaube nicht an Spiel 7. Kann es mir irgendwie vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Eisbären das ziehen. Mit Härte. Aber da ist da mit Austin, Müller, Aubry, da sind genug drin in der Mannschaft, die da dagegen halten kann. Nee, also ich bleib dabei. Dann nehme ich Köln in 5.
Ein Faktor vielleicht, das erste Spiel in Berlin vielleicht ein Faktor?
Also sagen wir es mal so, wenn es so kommt, wie der Markus sagt, Berlin legt mit 2 Siegen los, glaube ich, dass es Berlin zieht. Aber Köln ist so ausgeglichen. Ihnen ist, glaube ich, egal, ob sie zu Hause oder auswärts spielen. Von daher, nee, auch du knackst sie nicht in Unterzahl. Sie müssen in Überzahl zulegen, das wäre wichtig. Aber da sind sie auch gleichwertig mit Berlin. Im Groben 16-7 zu 17-6, das ist kein Unterschied. Sie schießen kaum von links. Jetzt überlege ich gerade, ja, das tut Berlin auch nicht weh. nee, ich finde da nichts. Also ich sag, Berlin sichert sich ein Spiel. Es könnte das erste sein. Ich glaube, das ist das dritte. Sonst Köln gewinnt jedes Spiel knapp. Ich sage, es gibt keine Blowout-Wins.
Dann das zweite Halbfinale. Adler Mannheim gegen RC Red Bull München. Platz 2 die Adler gegen Platz 4 München. 103 gegen 100 Punkte. Also kann man schon sagen, zumindest was die Hauptrunde angeht, schon auf Augenhöhe. Stefan, jetzt darfst du beginnen, deine Gedanken, beziehungsweise vielleicht anschließend an deine Gedanken auch vorhin. Du hattest ja auch schon die Historie so ein bisschen benannt. Das wissen wir alle noch letztes Jahr, diese etwas härtere Serie auch zwischen Mannheim und München, beziehungsweise da war ja, glaube ich, München im Heimrecht. Spielt es eine Rolle? Du hast ja vorher schon gesagt, könnte eine Rolle spielen in dieser Serie. Also einerseits die Serie letztes Jahr und auf der anderen Seite das Körperliche.
Ja, absolut. Es ist für mich sogar die entscheidende Rolle, um es gleich vorneweg zu nehmen. Also letztes Jahr, da waren die harten Checks, die München die Serie gekostet hat, natürlich auch die Mundswürfe. Ich denke, dass sowas nicht mehr kommt. Aber es sind beide Serien, es sind die zwei Sieger aus den härtesten geführten Serien im Viertelfinale. Also ich denke, dass diese Serie auch nicht von Traurigkeit geführt werden wird. Ich bin gespannt, inwiefern und in welchem Ausmaß München sich darauf einlässt. Wenn man jetzt in die Special Teams reinschaut, München ist sehr, sehr anfällig in Unterzahl. Das kommt Mannheim brutalst entgegen. Da müssen sie schauen, dass sie da irgendwie besser verteidigen. Mannheim mit 33,3% Powerplay, das ist überragend. Und München mit 71% Unterzahl. Das ist nicht überragend, sagen wir es mal so. Sie haben auch ein gutes Powerplay mit 22%, aber Mannheim hat eben 87% Penalty Kill. Und ja, so Special Teams entscheiden gerne enge Serien. Sagen wir mal so, es geht alles fair auf dem Eis zu. Kann das definitiv die Zunge an das Zünglein an der Waage sein. Was auch sehr interessant ist, Mannheim kassiert im zweiten und dritten Drittel die meisten Tore und das dritte Drittel geht bei ihnen 0,6 zu 1,2 aus und München schießt im zweiten und dritten Drittel die meisten Tore, also im dritten Drittel 2,3 zu 0,7, also ist komplett gegenläufig. Könnte so ein bisschen dafür sprechen, dass das Mannheim sehr lange aufpassen muss, dass München da am Ende vielleicht einen Comeback-Win mal zieht. München schießt sehr gerne aus dem Slot, Mannheim sehr gerne von rechts. Da kommt eben auch Mettinen und Plachter und so weiter. Und es prallen 188 Minuten auf 122 Minuten in diese Strafminuten in dieser Serie, wenn man jetzt vergleicht dazu, die Eisbären 80 und der KIC 34 hat die zwei zusammen weniger als Mannheim, die jetzt nur die Hälfte, 50% weniger von München haben. Also Torhüter-Duell, ja, schwierig hier. Also Bibo, es hieß, er ist krank. I don't know. Es gab eine Szene, wo ein Ingolstädter Spieler auf sein Bein fällt, wo er danach schwer hochkam und das nächste Spiel war er dann raus. Schwierig. Also entweder er war eventuell noch angeschlagen von Krankheit oder von einer Verletzung, weiß man nicht. Ich fand, er hat sehr viel fallen lassen für sein Verhältnis und ich hätte auch im letzten Spiel Wolf gebracht, weil ich ihn besser fand. Hat auch die bessere Expected Goal Schnitt von 3,8 hat minus 3,8 hat Bibo, Wolf hat minus 1,8, hat die bessere Fangquote leicht, den besseren Gegentorschnitt leicht, aber natürlich lässt du der Number One Goalie irgendwo in entscheidenden Spielen rein. In der Abwehr ist so dieser, wird das erste Mal so der große Gegensatz der beiden Mannschaften sichtbar. Mannheim ist groß, Mannheim ist schwer, Mannheim hat wahnsinnig viel Reichweite, aber München ist schnell. Das kann Mannheim wehtun, aber ich glaube tatsächlich in der Playoff-Serie, wo du einfach mehr an den Mann ran darfst, wird das sehr, sehr schwierig für München. Ich glaube, dass München am Anfang, sie müssen schauen, dass sie vielleicht 2-0 in Führung gehen gleich am Anfang. Weil je länger die Serie dauert, desto schwieriger wird es für München. Je langsamer München wird, desto wahrscheinlicher ist für mich, dass Mannheim die Spiele gewinnt. Es wird interessant auch, ob Mattsson spielt oder Franz Repp weiterhin spielt. Und sonst, ja. Ich glaube, dass München ausscheidet gegen Mannheim. Und zwar Mannheim in 6. Und ich sage auch, dass. Sind wir bereit für einen Hot Take eigentlich?
Immer.
Immer. Also okay. Nach deinen Tipps sind wir alle sehr gespannt auf deinen Hot Take.
Ich sage, der deutsche Meister kommt aus dieser Serie. Der Gewinner dieser Serie wird deutscher Meister. Beide okay. Mannschaften können Köln wehtun. Beide Mannschaften haben das können Köln weh zu tun. Und wenn es die Eisbären ziehen, tatsächlich wird es eine lange, lange, harte Serie. Und ich glaube, dann sind die zu müde.
Ja, ich fand Stefans Analyse jetzt schon sehr ausführlich. Und für mich stehen da eben auch einige Fragezeichen. Was setzt sich jetzt durch im Vergleich? Ist es die Geschwindigkeit? Ist es die Körperlichkeit? Und da gibt es ja einfach sehr, sehr viele Punkte, die in jede Richtung kippen kann. Deswegen ist für mich eigentlich auch so der Punkt, dass ich sage, die Serie geht, glaube ich, über die volle Länge. Und ich denke aber auch, dass Mannheim am Ende gewinnen wird. Von dem her Mannheim in 7.
Nicht vergessen darf man noch diesen Faktor Hager, ob Hager wieder fit wird. 57% Bulli-Quote, Esposito hat 59, aber das ist sehr, sehr wichtig für München und wie fit ist München. Mhm. Murphy nach der Gehirnerschütterung, Hager nach der Gehirnerschütterung, Bibo nach Krankheit, sagen wir mal. Sie bräuchten schon wirklich einen fitten und Top-Kader, um da mitzuschwimmen, glaube ich. Da ist Mannheim gesünder. Da auch wichtig, Greco hat noch kein Spiel, glaube ich, gemacht in den Playoffs. Ist ein absolut wichtiger Puzzlepiece für Mannheim. Ist super Zwei-Wege-Stürmer. Da könnte noch viel mehr, als er bis jetzt gezeigt hat, glaube ich. Den, wenn sie zurückkriegen würden, das wäre schon ein Faustpfand für sie. Und wenn dann noch Hager raus ist, dann könnte es tatsächlich auch schneller gehen als 6 Spiele, meiner Meinung nach.
Dann haben wir jetzt eure Tipps notiert und zum Abschluss der Episode, die haben wir jetzt eh schon ohne Ende überzogen, das macht gar nichts. Eure ja, Top-Spieler der ja, Viertelfinalpartien. Und ich sage jetzt einfach mal, ihr könnt euch mal aussuchen, wer anfängt, wer hat den Bock zu starten.
Wer möchte sagen, dass Juronen der Top-Torhüter ist?
Ich also glaub, können wir uns auch einfach mal auf einen. Man,
das könnt ihr, glaube ich, ja, gemeinsam genau machen, oder?
Ja, also ich fange jetzt
an. Ja, der Marco, starte doch du, oder? Oder? Stefan, ja.
Ja. Juronen kommt man nicht vorbei. Punkt. Ich habe in der Verteidigung jemanden genommen, den der Markus sicher nicht genommen hat, deswegen jetzt okay. Ich habe tatsächlich Ryan Murphy genommen. Auch wenn er 2 Spiele, glaube ich, gemacht hat, also 2 volle Spiele, er hat einen riesen Impact auf die Mannschaft. 5 Vorlagen und die ganze Ausstrahlung, die Geschwindigkeit. Man könnte hier auch Breton nennen, ähnlich veranlagt. Aber ich habe mich jetzt einfach hier für Murphy entschieden, weil er einfach in diesen 2 Spielen, wo er voll gespielt hat, wirklich ein Keyplayer war. Aber ich finde, Verteidigungsleistungen gab es einige gute in den Serien. Markus, magst du die Stürmer?
Stürmer? Da bin ich bei dem heute schon häufig erwähnten Roning natürlich. Wir haben es schon gesagt, 10 Punkte, 5 Tore, 5 Assists. Aber ich habe ihn nicht nur aufgrund seiner Statistik genommen, sondern einfach, weil mir ein Tor von ihm so unfassbar gut gefallen hat, so schlitzohrmäßig einfach, wie er seitlich vor dem Goalie steht. Goalie denkt zuerst, okay, er schießt, er dreht sich so einen Ticken weg. Goalie orientiert sich in die Mitte, weil er den Pass erwartet und er dreht sich einfach um und zieht den rein. Das fand ich so beschreibend für seine Art irgendwie, so unbefangen und irgendwie ganz leicht aufspielend, obwohl es ja jetzt in den Playoffs schon eine ordentliche Drucksituation ist. Es ist einfach Wahnsinn, was der Kerl macht. Und diese Szene hat mir so gut gefallen, dass ich mir dachte, den muss ich unbedingt nehmen.
Witzigerweise, ganz kurz, haben Stefan und ich uns über diese Szene, über dieses Tor auch am Samstag unterhalten, weil wir es gesehen haben. Und wir sind da zu dem Entschluss gekommen, dass man der Abwehr, es waren ja, glaube ich, 3 Abwehrspieler um ihn rum, kannst du gar keinen Vorwurf machen, weil Ronning ja auch noch so zurückschaut. Und man kennt von Ronning ja auch den Pass mal zurück. Also man kann eigentlich da keinen Vorwurf machen, oder?
Er macht es einfach genial. Also er nutzt das alles komplett aus, verarscht die komplett und ja, dann ist diese kleine Lücke offen und er dreht sich einfach um und macht was anderes.
Ja, prinzipiell, wenn man irgendwo einen Fehler finden will, dann darf Haukeland nicht vom Pfosten weg. Der muss da einfach weiterhin zumachen. Der Stürmer, der Verteidiger in der Mitte, der muss den Pass respektieren, der darf nicht ran. Und ja, überragend. Diese Kälte, diese Geduld.
Ja. Wie auf der PlayStation so ein bisschen, ne? Also, da habe ich das letzte Mal so gesehen.
Ja, es ist echt unwirklich. Also, normalerweise spricht man immer über irgendwelche wunderschönen Spielzüge oder sowas, aber da ist es echt eine Einzelaktion, die, glaube ich, auch niemand in dem Moment so erwartet. Also, alle denken sich, okay, entweder er schießt halt im ersten Moment, indem er da aufs Tor zufährt oder die Situation sich anschaut, oder es kommt der Pass. Aber diese Täuschung war wirklich genial.
Ja, ich habe mich gegen die Punkte ein bisschen entschieden, obwohl er jetzt auch nicht wenig Punkte gemacht hat. Aber ja, Hirose gab es eben noch mit 7 Vorlagen und 10 Punkten insgesamt. Oder Rieder mit 6 Toren, 9 Punkten, aber ich habe mich für CJ Smith eben entschieden, weil er auch hier wieder dieser Impact als Urbas Ersatz geholt, weil Urbas lange verletzt war, nicht viel Zeit zum Eingewöhnung hatte, die auch nicht gebraucht hat, sofort performt hat und auch jetzt in der Viertelfinalbegegnung, auch wo Urbas dann wieder zurück war, für mich der prägende Bremerhavener Stürmer. Und ja, ich meine, er hat auch 9 Punkte gemacht. Ja, das kann man einfach mal so abliefern, würde ich sagen. Also
ja.
top Mann. Sollte Bremerhaven irgendwie die Chance haben, den zu halten, wäre das eine Riesenverpflichtung für sie, glaube ich. Ist auch noch jung mit 31. Also, Anführungsstrichen, wenn du so einen Hass, der rüberkommt, normalerweise ist das immer so zum Auslauf der der Karriere. Aber ja, die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, dass mittlerweile die Spieler doch ein bisschen jünger auch rüberkommen, auch wenn sie nicht mehr aus dem obersten Regal sind. Aber da habe ich lieber die jüngeren Spieler, die hier noch ein paar Jahre dann auch bleiben und vielleicht sich sogar noch entwickeln, als dass die abgehalfterten, ich ändere nur in München Station. 1000 NHL-Spiele, Spieler kommt, der überhaupt keinen Impact hat. Ja, ja. U21-Sektor.
Mhm.
Da schauen wir ja nochmal auf die Deutschen. Jetzt hat sich hier einer reingeschlichen, halt untypisch, eine Ausländerlizenz. Ich glaube, punktemäßig kommt man da einfach nicht vorbei. Albert Schmitz hat 4 Punkte gemacht, 2 Tore, 2 Vorlagen. Ich glaube, das ist es nicht nur, das wäre einfach zu kurz gedacht. Er ist dermaßen, Entschuldigung, Kinder hört weg, dermaßen abgewichst, stabil, trotzdem wahnsinnig mobile und schnell. Ja, also ich glaube, das, was er derzeit in München zeigt, und man sieht ja die ganzen NHL-Scouts im SAP-Garden, ich glaube, der spielt sich gerade in der Scouting-Liste eher nach oben als nach unten. Wird super spannend. Also sowas ist halt cool. Also für München, da steht als letztes Ausbildungsteam München drin für immer. Und ich bin gespannt, so ähnlich wie andere Spieler, die man halt kurz vorm Draft sehen durfte, wie geht der Weg von ihm weiter?
Ja, da habe ich natürlich den gleichen gewählt. Ich finde, da zu allem, was du gesagt hast, kommt noch hinzu, dass es einfach so eine junge Person ist, die in so eine Situation geworfen wird und sich aber so unfassbar professionell verhält. Wie du sagst, da gibt es keinen großen Unterschied zwischen ihm und allen, neben er dann gerade auflaufen darf. Je nach Situation waren das ja schon unterschiedliche Leute. Er macht das einfach schon so souverän, dass du dir eigentlich denkst, ja, okay, der kann da jetzt auch einfach weiterspielen und spielt dann halt zweite, dritte Reihe in den nächsten Jahren und oder vielleicht sogar erste. Von dem her, ja, ist einfach faszinierend. Top Veranlagung. Also ich denke, da werden wir noch viel sehen von ihm.
Ja, und er ist halt 18. Er ist jetzt keine 20, 21, ja, genau. Wie viele in der Kategorie. Klar, er ist jetzt nicht, er ist ja auch in seinem Heimatland quasi nicht groß geworden. Das mag da sicher mit reinspielen, aber wenn du mit 18 einfach zu Saisonende ein komplett neues Team kommst, das sich super versteht, das, wo die Strukturen stehen, wo die Mannschaft steht, dieser psychische Effekt, alleine da reinzugehen. Ich meine, die Jungen sind eh schon deutlich offener und selbstbewusster als früher. Also an einem Philipp Sinn in München kennt man das. Edwin Truppmann hat man gesehen dieses Jahr. Da muss man eher immer aufpassen, dass sie nicht zu locker sind oder denken, sie können schon überall mitmachen. Weil im Eishockey ist es halt noch anders als in anderen Sportarten, dass halt solche Spieler dann auch mal eingenordet werden und der Platz gezeigt wird, wo sie sind. Ja, also das ist natürlich ein Ausnahmekönner. Wer war trotzdem, es ist unfair für die anderen, das irgendwie zu nennen, weil er halt einfach auch natürlicherweise so viel weiter ist. Aber es wäre auch unfair, ihm gegenüber ihn nicht zu nennen. Deswegen habe ich mich dafür auch entschieden.
Ja, und das ist eben genau das, was ich meine, mit 18 in so einer, in dieser Phase der Saison zu kommen. Ist jetzt nicht, wir sind irgendwo in der Hauptrunde und das Team will sich ein bisschen verstärken oder so. Du kommst da rein und spielst erstmal ein paar Spiele mit und lernst die Jungs kennen und so weiter, sondern es ist einfach von, ja, Knall auf Fall, heute auf morgen, du bist dabei und wir erwarten auch was von dir.
Ja.
Ja. Was ich noch gerade sagen wollte, wenn man so seinen Stil auch anschaut, also insgesamt, er ist ja auch 1,91 groß und diese Leichtigkeit, die er da aufs Eis bringt, diese Schlittschuh-Technik, die er auch hat, also ich sehe es tatsächlich genauso wie euch, auch schon die ein oder andere Spiel jetzt in letzter Zeit kommentieren dürfen, wo er dabei war, da merkst du keinen Unterschied und ist ein absoluter Top-Qualitätsspieler, also nicht umsonst wird er da gerankt, was den Entry Draft betrifft. Also da gehe ich auch voll und ganz mit. Bin auch schon gespannt, wie sein Weg weitergeht. Aber ich glaube, für München und auch, muss man jetzt auch mal sagen, für die Liga auch ein absolutes Zeichen, dass ein Spieler, der so hoch im Draft auch gerankt ist, sich für die Penny DL entscheidet, ne? Nicken. Das ist doch schön.
Ja, absolut. Na, ich bin gespannt, ob sie ihn als Red Bull-Athlet behalten können. Das ist natürlich auch immer was so ein Spieler in die Liga zieht. Gerade bei den jungen Spielern hat es doch Stellenwert, wie wir immer wieder raushören. Aber so wie woanders eben auch, ein Barber, ein Greco Solo haben wir noch gar nicht genannt.
Ja.
Bei den Eisbären Ronning natürlich, ein Wissmann kommt zurück, auch wenn er Deutscher ist. Der hätte sicher woanders in Europa auch einen Vertrag gekriegt. Das sind Köln haben wir jetzt noch nicht, eben Kämmerlein, Schnarr, Russell, das sind so Spieler, auch Tanner Kiro, einfach total underrated, glaube ich, bei vielen, weil er nicht so auffällig ist und die einfach super viel richtig macht. Das sind so Spieler, wo ich mich halt jedes Jahr immer wieder freue, dass sie bei uns in der Liga sind. Und wie ich bei der Wagner-Thematik schon gesagt habe, es ist einfach, man versucht da unabhängig zu sein. Und klar siehst du diesen Spieler nicht mehr in der Liga normalerweise. Aber man muss halt einfach dann auch die Zeit genießen, wo sie da sind. Und es einfach wertschätzen. Egal, ob sie gegen einen spielen oder für einen spielen, es ist einfach geil anzuschauen. Und das ist halt das, was irgendwie Hockey doch ausmacht. Es ist nicht wie beim Fußball, dass es nur die eine Mannschaft gibt und auf keinen Fall irgendjemand anders. Also was ich dieses Jahr auch schon in Stadien unterwegs war oder früher auch, wo München kein Top-Team war, wo kein DL-Team war, wie oft ich in Ingolstadt war, weil es da einfach DL-Eishockey zu sehen gibt. Das würde ich jederzeit wieder. Ich würde so gerne viel öfter in die Schweiz fahren, um da einfach geiles Eishockey zu sehen. Ist halt nicht ganz günstig und nicht der kürzeste Weg. Aber ja.
Ja. Ja, sehr schön. Dann zum Abschluss noch, wie gesagt, eure Topspieler gerade gehört. Wir melden uns selbstverständlich pünktlich zum Beginn des Finals wieder. Like und teilen nicht vergessen, schaut gerne bei Instagram dabei. Schaut vorbei bei The Squad Drops, da gibt es ein ganz, ganz tolles Merch von uns, von The Squad Drops. Link findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Dann danke ich Markus, Stefan für eure Zeit, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns dann spätestens zum Finale wieder. Bis denn!
Ciao, ciao!
Ciao!